HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Rainer Herrmann, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Dr. Rainer Herrmann ist ein Kenner der arabisch-islamischen Welt. Fast ein Vierteljahrhundert hat er als Nahost-Korrespondent in Kuwait, in Istanbul und zuletzt in Abu Dhabi gelebt. 20 Jahre hat er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung von dort berichtet und ist auch heute noch Redakteur bei der FAZ. Er hat bereits mehrere Bücher über die arabisch-islamische Welt geschrieben und jetzt im März ist sein neues Buch »Arabisches Beben« erschienen, in dem Rainer Herrmann, so der Untertitel, die wahren Gründe der Krise im Nahen Osten beschreibt. Und Rainer Herrmann sitzt heute hier in Frankfurt mit mir im Studio. Tag, Herr Herrmann.
Guten Tag, Frau Breuer.
Herr Herrmann, in Ihrem Buch »Arabisches Beben«, ich habe es gerade schon erwähnt, beschäftigen Sie sich ja mit den Krisen in der arabisch-islamischen Welt. Ist ja eine fast unübersehbare Zahl an Konfliktherden. Aber Sie meinen, die haben ja eigentlich alle miteinander zu tun.
Also die arabische Welt steckt in einer Krise, wie wir es wahrscheinlich seit dem Mongolensturm im 13. Jahrhundert nicht erlebt haben. Es sind dann eine Vielzahl von Krisen und Konflikten. Es kommen zwei Faktoren zusammen. Auf der einen Seite die Implosion der arabischen Staatenwelt und auf der anderen Seite den großen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran um die Hegemonie in der Region. Und durch die Zerstörung, durch den Zerfall einzelner Staaten wie Syrien, Irak, Libyen, Jemen entsteht ein Vakuum und in dieses Vakuum hinein ist die Islamische Republik Iran gestoßen. Und so setzt sich eine Spirale der Konflikte in Gang. Und dazu alle Konflikte, die wir zurzeit haben, hängen miteinander zusammen. Ein Konflikt kann den anderen befeuern. Und das ist die große Gefahr.
Wir werden darüber, Herr Herrmann, im Laufe des Doppelkopfgesprächs auch noch genauer reden. Aber erst nochmal zurück, das große Beben ist ja der Titel Ihres Buchs. Und dieses große Beben in der arabischen Welt begann mit den Revolten und Revolutionen um das Jahr 2011, also mit dem arabischen Frühling, als in Tunesien, in Ägypten, in Libyen, in Syrien die Menschen auf die Straße gingen und gegen ihre autokratischen Herrscher aufstehen wollten. Das war eine historische Zäsur.
Das war eindeutig eine Zäsur, das war eine Zeitenwende, da stürzte eine Ordnung ein, die über lange Zeit Bestand hatte. Und Sie hatten, Frau Breuer, das Wort arabischer Frühling gebraucht. Also diese Aufstände sind als arabischer Frühling fehlinterpretiert worden. Das war kein Frühling, auf den dann eine Demokratisierung folgte, sondern das war ein Aufbegehren gegen eine Macht, die als ungerecht empfunden wurde. Und ich nenne das deswegen das große Beben, weil ich eine Analogie sehe zur Geologie. Ich habe ja in Istanbul mehrere große Erdbeben erlebt und in der Geologie zeigen Verwerfungslinien, wo Erdplatten aufeinanderstoßen und wenn diese Erdplatten sich bewegen, entsteht eine Spannung, die entlädt sich durch Beben. Und das große Beben ist eben, dass die arabische Welt heute Prozesse nachholt, die wir in Europa über das vergangene 500 Jahre erlebt haben.
Sprechen wir erstmal über Sie, Herr Herrmann, weil ich habe ja eben erwähnt, Sie sind ein Ostkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, haben 25 Jahre Ihres Lebens im Orient gelebt. Und da fragt man sich ja eigentlich erstmal, wie wird man jetzt ein Ostkorrespondent? Und was ich mich dann noch weiter frage ist, Sie haben ja studiert in den 70er Jahren, nämlich Volkswirtschaft und Islamwissenschaften. Islamwissenschaften heißt dann, Sie sprechen Arabisch, Persisch und Türkisch. Also wie kam man in den 70er Jahren eigentlich dazu, Islamwissenschaften zu studieren? Also ich denke, heute ist das in gewisser Hinsicht ein Modefach geworden. Aber damals in den 70er Jahren war das doch wahrscheinlich völlig exotisch, oder?
Das war reichlich exotisch. Und zwar haben in meinem Semester 40 begonnen, von Montag bis Freitag, 8 bis 9 Uhr morgens im Wintersemester, Arabisch für Anfänger zu lernen. Aber bei der Zwischenprüfung waren wir noch zwei, beim Magister waren wir zwei und bei der Dissertation waren wir zwei. Also die Zahl war dann überschaubar.
Da hatten Sie aber gute Karrierechancen, denke ich, von vornherein.
Ja. Das war genau der Punkt. Also als ich begonnen habe im Wintersemester 1977 mit Volkswirtschaftslehre, kam ich zur Einführungsveranstaltung in das Auditorium Maximum. Das war voll mit 800 Leuten und das war in der Tat meine Frage, wenn alle die mit mir zusammen auf dem Arbeitsmarkt gehen, wie falle ich da auf? Wie unterscheide ich mich von denen? Und da ergab es sich eher durch Zufall, dass ich mit einigen Freunden nach Jordanien, Israel und Ägypten in den Semesterferien gegangen bin und gesehen habe, das ist eine Welt, die ich nicht kenne. Ich habe Karl May zwar ein bisschen gelesen, aber Karl May war nicht der Impuls, sondern ich war immer neugierig, ich kannte Europa, ich war bereits ein Jahr in Amerika, wo ich als Austauschschüler gelebt habe, aber diese Welt kannte ich nicht. Da schrieb man von rechts nach links, da läuteten keine Glocken, sondern rief der Muezzin den Gebetsruf an den Minaretten. Das hat mich gereizt. Also die Neugier war da, um mich darauf zu stürzen.
Aber dieses Sprachenlernen, Arabisch, Persisch, Türkisch, muss doch unglaublich schwierig sein, oder nicht?
Also Persisch habe ich so viel gemacht, dass ich gerade die Prüfungen bestanden habe, aber Arabisch-Türkisch habe ich immer sehr gerne gemacht und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit, also nichts ohne Mühe.
Hatten Sie denn da auch schon vor, möglicherweise mal im Nahen Osten zu leben?
Ich hatte von vornherein vor, im Ausland zu leben, also entweder als Volkswirt oder irgendetwas anderes, am liebsten natürlich als Journalist, weil ich bereits auf dem Gymnasium eine Schülerzeitung gegründet und herausgegeben habe mit Freunden und genauso an der Universität. Ich habe immer gerne geschrieben, aber das Wichtigste für mich war die Neugier, also irgendwie etwas Neues zu finden, mich in Neues einzuarbeiten und gleichzeitig Kontakt zu Menschen zu haben. Denn ich finde, das ist die Voraussetzung, ein guter Journalist und auch ein Korrespondent zu sein. Interesse für andere Menschen zu zeigen und auch Respekt für die Würde anderer Menschen, nicht vom hohen Ross herab, sondern eine Grundsympathie, eine Grundempathie für andere zu zeigen. Und bereits während des Studiums bin ich sehr gerne mit dem Überlandbus Kreuzung quer durch die Türkei gefahren. Dort habe ich die Türkei kennengelernt.
Aber Sie haben in Kuwait, in Istanbul, ich glaube in Istanbul die längste Zeit und dann auch noch in Abu Dhabi gelebt. Also Istanbul kann ich mir ja noch vorstellen, ich kenne es nur als Touristin und das ist ja noch irgendwie westlich. Aber Kuwait und Abu Dhabi, wie lebt man da als Europäer? Und ich denke, Sie waren ja mit Ihrer Frau da, wenn ich das richtig sehe.
Und die Frau auch mit ihrem und den Kindern. Der jüngste Sohn ist in Istanbul geboren, die beiden anderen, die beiden Älteren noch in Freiburg im Breisgau. Nur zwar in Kuwait war eine relativ kurze Episode, da bin ich Anfang 1990 hingeschickt worden, noch von meinem ersten Arbeitgeber, der Bundesstelle für Außenhandelsinformation, die eine Tageszeitung herausgegeben haben und deren Korrespondent für die Golfstaaten sollte ich werden. Aber bereits am 2. August 1990 wurde ich Augenzeuge auf den Straßen von Kuwait vom irakischen Einmarsch und habe die Brutalität des irakischen Regimes erlebt, gesehen, wie sie Menschen verschleppen, wie gefoltert wird, wie danach die Ölfelder in Flammen gestanden haben. Mir muss keiner eine Lektion erteilen, wie brutal das irakische Regime war. Da muss man sich keine Illusionen machen. Aber es folgte die schlimmste Zeit meines Lebens, die Gefangenschaft in Bagdad als Kriegsgefangener von Saddam Hussein, aus der mich dann am
10. Sie waren in Kriegsgefangenschaft?
Ich war in Kriegsgefangenschaft. Die Monate, als ich versucht habe, von Kuwait über den Irak mich abzusetzen, wurde ich festgesetzt in Bagdad. Und am 10. November 1990 kam Willy Brandt mit einem Flugzeug und holte die erste Ladung von deutschen Staatsbürgern ab. Und daraufhin entsandte mich dann mein Arbeitgeber nach Istanbul, wo ich dann schließlich zur FAZ wechselte. Also meine, ich liebte Istanbul seit. Wir wohnten dann auch mit Blick auf die Hagia Sophia, auf die Prinzeninsel, den Bosporus, das Goldene Horn. Das ist war eine der schönsten Panoramen, den man sich vorstellen kann.
Aber dann waren Sie auch noch in Abu Dhabi.
Da wollte ich dann hin. Nach 17 Jahren Istanbul wollte ich nicht einfach nur der Türkei-Experte sein, sondern wieder zu meinen arabistischen Wurzeln zurückkehren. Kairo hat mich nie gereizt. Das ist eine zu große Stadt und hat keine Zukunftsperspektive. Ich wollte das moderne Arabien erleben. Und viele argumentieren, die Golfstaaten, das ist auf Sand gebaut. Ich sehe das überhaupt nicht so. Die Golfstaaten sind das einzige Erfolgsmodell, das die arabische Welt in den letzten 100, 200 Jahren geschaffen hat. Aber dann kam eben die Arabellion, dann kamen die Massenproteste. Ich konnte nicht die großen Geschichte über dieses moderne Arabien schreiben, sondern eben eher den Zerfall dann des alten Arabiens. Und es war wahrscheinlich kein Zufall, dass ich gerade bei Freunden in Jeddah im Wohnzimmer saß und wir auf dem Fernseher gesehen haben, wie die Proteste am 25. Januar 2011 losgegangen sind und der Anruf der Zeitung war natürlich schneller da, als das Ticket umgebucht war. Herr Herrmann, reisen Sie nach Kairo.
Und jetzt leben Sie in Frankfurt.
Jetzt leben wir in Frankfurt.
Aber jetzt machen wir weiter mit dem arabischen Beben und zwar reden wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen über die geschichtlichen Kontexte. In Ihrem Buch gibt es ja einen sehr informativen Teil zur Geschichte der arabischen Welt. Also jahrhundertelang war die arabische Welt ja Teil des Osmanischen Reichs, das unter türkischer Herrschaft stand. Aber mit und nach dem Ersten Weltkrieg zogen ja die europäischen Mächte nach dem Vorbild der europäischen Nationalstaaten eigentlich mehr oder weniger willkürliche Grenzlinien auf der Landkarte des Orients. Sie meinen, das war auch eine ganz wesentliche Zäsur, die im Grunde genommen dann letztlich fatale Folgen hatte.
Also es gibt ein ganzes Paket von Gründen und Faktoren, die zu den heutigen Verwerfungen führen. Und die externen Faktoren sind ein Teil davon. Und bei diesen externen Faktoren nenne ich zunächst einmal das Osmanische Reich, weil das Osmanische Reich hat der arabischen Welt 400 Jahre lang relativen Wohlstand und Frieden, Prosperität gegeben, aber hat eben die Entwicklungen, die Europa in der Zeit mitgemacht hat, nicht vollzogen. In Europa hatten wir in dieser Zeit Kriege, die zu Nationalstaaten geführt waren. Im Osmanischen Reich hingegen hat sich jeder über seine Konfession eine Identität erlangt. Das heißt, man war nicht, ich weiß nicht, Syrer, sondern eben dann Muslim, Christ, dieses oder jenes. Das kann man den Osmanen nicht zum Vorwurf machen. Für die Zeit war es wirklich gut. Also ein Fehlgriff der Osmanen war, dass sie ihre Provinzen verwalten mussten und dafür sich jeweils sunnitisch-urbane Eliten geschaffen haben, die losgelöst von der Mehrheit der Bevölkerung lebten und beispielsweise im Irak auch gegen die schiitische Bevölkerungsmehrheit regiert haben. Und diese Eliten, die die Osmanen über 400 Jahre aufgebaut haben, sind auch weitgehend bis in die Gegenwart die Eliten geblieben. Auch die Europäer haben dann auf dieses Herrschaftssystem zurückgegriffen, zu sagen, es gibt doch hier Eliten und auf die,
und die nehmen wir jetzt.
Und die greifen wir zurück. Aber das war nur einer der Fehlgriffe der Europäer. Die Europäer haben dann Grenzen gezogen. Sie haben Staaten gegründet, die keine Nationen hatten. Sie haben Könige eingesetzt. Sie haben Verfassungen geschrieben. Und insbesondere haben sie von 1915 bis 1922 eine Reihe von Abkommen unterzeichnet, erarbeitet, die dann, also so sagt der amerikanische Historiker David Fromkin, der Friede war, um allen Frieden zu beenden. Das heißt, sie haben da die Voraussetzungen geschaffen für viele der Konflikte heute. Beispielsweise das Osmanische Reich kannte ja keine Innengrenzen, keine Binnengrenzen. Und die Briten und die Franzosen haben diese Grenzen dann gezogen. Beispielsweise 1916 Sykes-Picot, die französischen und britischen Diplomaten. Und der britische Diplomat Mark Sykes soll diesen berühmt gewordenen Satz gesagt haben, ziehen wir doch die Grenze vom E in Acre, also Akku am Mittelmeer, bis zum letzten K in Kirkuk im östlichen Ende Mesopotamiens. Und diese Grenzen, die die Briten und die Franzosen 1916 gezogen haben, die haben im Wesentlichen bis heute Bestand.
Das heißt, das waren eigentlich identitätslose Gebilde.
Es gab wohl Superidentitäten, aber es gab keine staatlichen Identitäten.
Ja, ja.
Und König Faisal, den die Briten dann in Bagdad eingesetzt haben, hat das auch kurz vor seinem Tod beklagt, indem er gesagt hat, es gibt hier nichts, was diesen Staat zusammenhält. Die Leute kämpfen gegeneinander, aber wir schaffen es nicht, eine irakische Identität zu schaffen.
Herr Herrmann, wir machen jetzt erstmal Musik und Sie haben sich als erstes gewünscht von Mozart, Entführung aus dem Serail, und zwar die Arie des Osmin, Oh, wie will ich triumphieren. Das wird gesungen von Kurt Moll, dirigiert von Karl Böhm. Oh, wie will ich triumphieren, wenn die Eindringlinge in den Palast doch endlich zum Richtplatz geführt werden. Also es ist ja im Grunde genommen schon der Mozartsche Zusammenstoß der Kulturen, der christlichen und der osmanischen Kultur. Aber Sie erinnert das an Ihre Istanbuler Zeit.
An meine Istanbuler Zeit, aber zunächst will ich sagen, also es ist wohl ein Clash. Ich meine, der Osmin ist der bösartige Haremswächter, der sich nun daran ergötzen will, wie Constanze und ihr Verlobter Belmonte zum Richtplatz geführt werden. Aber sein Chef, also der Sultan, begnadigt dann die beiden. Das ist dann der weise, das ist der weise, gütige Sultan. Und also insofern haben wir da die beiden Gesichter des Orients in dieser Mozart-Oper. Ich liebe diese Oper sehr. Ein Grund natürlich, sie bringt meine Liebe zu Mozart und meine Liebe zu Istanbul zusammen. Und ich habe die Oper auch mehrfach Anfang der 90er Jahre in Istanbul im Serai gehört, wo die Oper spielt, vor dem dritten Tor Bab es-Saadet, dem Tor der Glückseligkeit. Dahinter sind dann die Privatgemächer des Sultans. Also das ist eine unglaubliche, berauschende Atmosphäre unter freiem Himmel, also diese Oper zu hören, nicht zu übertreffen.
Zum Richtplatz führen und die Hälse schnüren zu, schnüren zu und die Hälse schnüren zu, schnüren zu, schnüren zu und die Hälse schnüren zu, schnüren zu. Hüpfen will ich, lachen, springen und ein Freudeliedchen singen, denn nun hab ich vor euch Brut.
Das war die Arie des Osmin, O wie will ich triumphieren, aus der Oper Die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart, gesungen von Kurt Moll. Und mit mir im Studio sitzt Dr. Rainer Herrmann, Nahost-Experte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Herrmann, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Willkür der europäischen Kolonialmächte im Nahen Osten gesprochen und auch eben die Identitätslosigkeit, die dadurch in diesen Staaten damit verbunden war. Nun sind aber ja diese Länder alle seit 60, 70 Jahren unabhängig von Europa. Inwieweit sind denn solche willkürlichen Grenzziehungen eigentlich ein Dauerproblem?
Manche Staaten haben ja durchaus Bestand, aber die Krisen und Konflikte und Kriege, die wir heute erleben, finden genau in diesen Staaten statt, die eben identitätslos bis heute sind. Also insofern zeigen diese Konflikte, dass tatsächlich damals etwas schiefgegangen ist bei der Gründung dieser Staaten. Die Osmanen waren da viel cleverer. Die Osmanen haben beispielsweise im heutigen Irak haben sie drei Provinzen gehabt, die voneinander unabhängig waren. Und in einem haben Schiiten gelebt, im anderen die Sunniten und im dritten Araber und Kurden zusammen. Und die Briten haben das zusammengefügt und das hat nie harmoniert. Es gibt Fehlentwicklungen, für die die Europäer verantwortlich sind, auch für die Interventionen wie 1953, Sturz von Mossadegh.
Also im Iran meinen Sie, ne?
1953 haben Amerika und Großbritannien den damaligen liberalen Ministerpräsidenten Mossadegh gestürzt, den Schah Mohammad Reza Pahlavi zurückgebracht. Und ohne den Sturz von Mossadegh hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Islamische Republik 1979 gegeben, nicht die Kriege 1980 bis 88 Irak gegen Iran, die Invasion in Kuwait etc. Das heißt, eine Kettenreaktion wurde angestoßen von verheerenden Entwicklungen. Und eine dieser Entwicklungen war 2003 die amerikanische Invasion im Irak, die dann dazu geführt hat, dass die schiitische Bevölkerungsmehrheit mit iranischer Billigung die Macht übernommen hat und dass die Sunniten in den Untergrund gedrängt worden sind und den Islamischen Staat gegründet haben.
Aber etwas Wesentliches in diesen ganzen Staaten sind ja eigentlich auch die konkreten Formen der Herrschaft, die es da gibt, also seitdem die Staaten unabhängig sind. Denn das waren ja nun also Saddam Hussein im Irak und Assad in Syrien, Mubarak in Ägypten, Gaddafi in Libyen, autoritäre, tyrannische Herrscher mit der Armee im Hintergrund.
Und irgendwann endet die Verantwortung der Europäer und ausländischen Machte für die Fehlentwicklung in der arabischen Welt. Denn es waren die Araber, sind für sich selber verantwortlich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da gab es halt ein paar Fehlentwicklungen, beispielsweise, dass die arabischen Herrscher zu Beginn der Unabhängigkeit gesagt haben, wir wollen starke Staaten haben. Wir sind gegenüber Europa militärisch und wirtschaftlich unterlegen. Nur starke Staaten können das aufholen. Und da war für offene Gesellschaften kein Platz. Starke Staaten bedeutet auch, dass die Militärs nach der Gründung des Staates Israel 1948 und nach der arabischen Niederlage die Macht übernommen haben, Sicherheitsstaaten, repressive Sicherheitsstaaten gegründet haben, mit einer westlichen Fassade, mit einem Staatspräsidenten, mit einem Parlament, mit Wahlen, mit einer Justiz, aber lediglich mit einer Fassade, die nicht gedeckt war durch wirkliches Leben dieser Institutionen. Das war eine Fehlentscheidung zu sagen, wir wollen einen autoritären Staat. Genauso autoritär waren dann die Ideologien. Diese ganze Region im Nahen Osten ist so heterogen wie wenige andere Regionen der Welt, also ethnisch und konfessionell. Und jetzt kamen aber Ideologien wie der arabische Nationalismus, der arabische Sozialismus, die keinen Platz gelassen haben für den Einzelnen, die große Versprechen gemacht haben. Wir stellen die Würde der arabischen Nation wieder her. Die bringen euch Wohlstand und auf Kosten der Freiheit des Individuums. Aber dann war das Individuum war unfrei und die Versprechen wurden nicht eingelöst. Und das waren gerade so die Voraussetzungen dafür, dass diese Systeme zu bröckeln begannen. Die Leute haben gefragt, was haben die versprochen? Was haben sie gehalten? Welche Dienstleistungen erbringt eigentlich dieser Staat und weshalb begünstigt er immer nur kleine Eliten und weshalb schließt er die große Mehrheit der Gesellschaft aus? Und das war dann die Voraussetzung dafür, dass dann die Menschen 2011 gesagt haben, jetzt reicht's.
Nochmal zurückgefragt, der Islam in seiner heutigen Bedeutung, hing das nicht letztlich auch damit zusammen, dass es eigentlich zum wichtigsten Gegenentwurf wurde gegen diese Regimes, die dort herrschten? Der Panarabismus hat nicht funktioniert, dass man eigentlich so eine neue einende Vision hat, nämlich die des Islam.
Genau, nach der Niederlage im Krieg von 1967 war der ägyptische Diktator Gamal Abdel Nasser diskreditiert und auch sein Konzept des arabischen Sozialismus. Und daraufhin begann der Aufstieg des politischen Islams als Gegenentwurf. Aber auch der hatte keinen Platz für das Individuum, sondern stellte die Umma, die Gemeinschaft der Muslime in den Mittelpunkt. Und der Islam brachte dann also weitere Konfliktbeschleuniger mit ins Spiel. Durch das Schisma zwischen Sunniten und Schiiten, durch Fatwas wie des mittelalterlichen Rechtsgelehrten Ibn Taymiyyah, der dieses Töten von schiitischen Alawiten, wie sie in Syrien herrschen, zu einer Pflicht erhoben hat. Oder dann auch die Entwicklung einer neuen Terrorideologie des dschihadistischen Salafismus. Also der Islam hat dann tatsächlich mit einigen Fehlentwicklungen, die aus dem Islam hervorgegangen sind, die aber nicht repräsentativ für den ganzen Islam sind. Aber mit diesen Fehlentwicklungen hat er weiter Öl in dieses Feuer der Kriege und Konflikte geschüttet.
Ja, aber Sie sagten gerade, der Islam habe keinen Platz für das Individuum. Das ist sicherlich richtig. Nur ist das Individuum nicht vielleicht auch einfach eine westliche Idee?
Gerade aber, wenn wir die heutigen Entwicklungen sehen, dann begehrt das Individuum auf. Also selbst Länder wie Saudi-Arabien, denen wir Reformen niemals für möglich gehalten haben, sind es Individuen, die auf eine Änderung drängen. Über so Dinge wie Konsumismus. Ich will konsumieren, ich will leben wie anderen, will meine Videoclips drehen. Das heißt also, heute haben wir eine Individualisierung in vielen arabischen Ländern. Und das Individuum ist eine europäische Idee, aber in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen fasst sie Fuß und jetzt in dieser Zeit, in der Gegenwart, auch in der arabischen Welt.
Also Sie meinen, es gibt eine Individualisierung in der arabischen Welt, aber auf der anderen Seite spielt der Islam ja eine unglaubliche Rolle und Sie sagen, der Islam wiederum hat keinen Platz für das Individuum. Also das wirkt ja so, als gäbe es eine Zerrissenheit in diesen Ländern und möglicherweise in den Personen selber, die kaum aufzuheben ist.
Und das hat viel mit Identität zu tun. Wenn Staaten zerfallen, wenn wir Staaten nicht dienen, weil sie keinen gesellschaftlichen Frieden bieten, weil sie keine gesellschaftliche Solidarität bieten, dann suche ich mir einen Ort, der Halt bietet. Und es ist nicht der Staat kann es nicht sein. Der Staat unterdrückt, der Staat ist gescheitert. Es kann der Stamm sein oder es kann die Religion sein. Und wann immer Rituale praktiziert werden, um einem Gott zu huldigen, schafft das eine unglaubliche soziale Bindung. Und diese Leute halten zusammen, selbst in härtesten Zeiten. Also hier sehen sie einen Gemeinschaftssinn, hier schützt jeder jeden. Das heißt also, diese Bedeutung des Islams, wie wir es heute haben, ist auch eine Folge dieses Zerfalls in der arabischen Welt. Es ist ja nicht nur ein Zerfall der Staaten, es ist auch ein Zerfall der Gesellschaften, das Misstrauen des einen gegenüber dem anderen oder auch die Erosion des bürgerlichen Islam. Also gerade im Ägypten des ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat es noch einen bürgerlichen Islam gegeben, einen unaufgeregten, im Privaten gelebten Islam, der sehr tolerant war, der aber dann missbraucht wurde, um Herrscher zu legitimieren und die Leute wendeten sich davon ab. Und insofern franzte das dann an seinen Rändern immer mehr aus und in einem Prozess des Zerfalls ist so eine Terrorideologie wie der dschihadistische Salafismus eben auch attraktiv, dann zu sagen, okay, dann schließe ich mich dieser Ideologie, dieser Bewegung an, um für meine Ziele zu kämpfen, um eine gerechte Ordnung Sie halten das für eine gerechte Ordnung zu schaffen.
Aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der Islam gehört letztlich mit zum Problem, ist ein Teil des Problems der arabischen Welt, insofern das zu einer gewissen Erstarrung führt, also sagen wir mal zumindest eine bestimmte Interpretation des Islam, die aber, denke ich, über eine dschihadistische Interpretation hinausgeht. Ja, also die Nichttrennung von Staat und Kirche, das Verhältnis zu Frauen und so weiter. Also das selbst führt zu einer Stagnation in dieser arabischen Welt. Der Islam ist sozusagen nicht nur die Reaktion auf die Erstarrung, sondern er ist gleichzeitig auch das Problem.
Der Islam hat eine unglaubliche Vielfalt und an einem Ende gibt es tatsächlich also diese Terrorideologie, die Fuß gefasst hat und die auch ideologisch sehr gut auf einem stabilen Fundament steht. Und eine Aufgabe wird sein, also diese Ideologie zu entzaubern. Und das können nur islamische Theologen, das können wir im Westen nicht. Es gibt aber viele andere Facetten des Islams und eins habe ich in VAE kennengelernt, Abu Dhabi, Dubai. Das ist so eine Art Business-Islam. Für Araber bedeutet Dubai, dass Islam und Moderne zusammengehören. Das heißt, dass jeder, wie es der Prophet der Muslime gemacht hat, ein guter Geschäftsmann wird und sich über seinen geschäftlichen Erfolg definiert. Wir haben genauso eine Renaissance des Sufi-Islams, der nicht immer notwendigerweise friedlich ist, aber
das ist die spirituelle Variante.
Die spirituelle Variante, also die Derwische in der Türkei beispielsweise, die sich um die eigene Achse drehen und in Ekstase geraten und damit die Einheit mit Gott suchen. Also es gibt eine Vielzahl und die einzige Region, die sich derzeit in der arabischen Welt positiv entwickelt, ist die arabische Halbinsel und dort spielt gerade dieser Business-Islam eine ganz große Rolle und deshalb sehe ich da durchaus eine Chance, dass das wie ein Ölfleck sich ausbreitet und Theologen, wie sie beispielsweise in Pakistan, teilweise aber auch aus Ägypten kommen, Theologen an den Rand drängen, die für den Dschihad kämpfen. Wenn ich mit meinen syrischen Freunden rede, ich habe ja mal in Damaskus studiert und immer noch sehr gute Freunde, dann berichten die auch, dass gerade die brutale Herrschaft des Islamischen Staates in Syrien zu einem Umdenken vieler Syrer geführt hat. Die sagen, was, das ist in meiner Religion möglich, ich muss meine Religion neu denken. Und dass gerade in syrischen Kreisen eine Individualisierung des Islams eingesetzt hat, die mir durchaus Hoffnung macht.
Herr Herrmann, bevor wir weitersprechen, machen wir nochmal Musik. Und Sie haben sich jetzt gewünscht von Maria Faranturi. Und von der hören wir jetzt das Lied Tu Mikru Voria. Gibt es dazu auch eine Geschichte zu dieser Musik?
Nun, die Geschichte ist im Wesentlichen, dass wir jedes Jahr in Griechenland Urlaub machen und Maria Faranturi mehrfach gehört haben. Und wir lieben natürlich alle die Musik von Mikis Theodorakis. Und sie ist ja von Mikis Theodorakis entdeckt worden und singt seit den 60er, 70er Jahren seine Lieder. Und dieses Lied ist Mitte der 70er Jahre entstanden, also auf kleinen Nordwind. Und wenn wir in der Ägäis sind, dann freuen wir immer uns auf den Nordwind, denn der bringt Abkühlung.
Στο σπίτι παγρυπνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και σαν διαλύ.
Maria Faranturi mit dem Lied Tu Mikru Voria. Und hier ist Doppelkopf, liebe Hörerinnen und Hörer. Gewünscht hatte sich diese Musik Dr. Rainer Herrmann, Nahostkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Seit 2011, Herr Herrmann, wir haben jetzt schon verschiedentlich das erwähnt, gab es ja ausgehend von Tunesien und übergreifend auf etliche andere Länder der arabischen Welt den sogenannten arabischen Frühling, also das heißt, das Volk stand auf gegen Autokraten in Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien. Da keimte ja die Hoffnung auf, die arabische Welt würde sich erneuern oder demokratisieren. Rückblickend waren diese Hoffnungen unbegründet, sieht man heute, außer vielleicht in Tunesien. Das ist noch nicht so ganz ausgemacht. War das eigentlich damals auch Ihre Hoffnung? Hatten Sie auch gedacht, da bricht etwas auf? Oder waren Sie von Anfang an skeptisch, distanziert?
Am Anfang waren alle euphorisch. Also ich war da Tag und Nacht auf dem Tahrirplatz und habe gesehen, also mit welcher Leidenschaft eine Vielzahl von Ägyptern, die da zusammengekommen war, das Joch der Mubarak-Herrschaft abschütteln wollte. Mhm. Aber in dieser Euphorie ging unter, dass diese jungen Menschen kein Konzept hatten, was am Tag nach dem Sturz von Mubarak, nach dem Rücktritt geschehen sollte. Mubarak ist am 11. Februar 2011 zurückgetreten und am nächsten Morgen kamen Tausende von Jugendlichen und haben den Tahrirplatz vom Schmutz der vergangenen Wochen befreit und sind dann nach Hause gegangen und haben gesagt, jetzt sollen das andere übernehmen. Das heißt, sie waren der Illusion erlegen, jetzt haben wir Revolution gemacht und Politik, das machen wiederum andere, dazu braucht man viel Sitzfleisch, das haben wir nicht. Und die Beharrungskräfte des Regimes waren stark genug, um zu sagen, das sitzen wir mal ein paar Wochen aus und dann kehren wir zurück. Das heißt also, das Regime kam dann auch mit großer Brutalität zurück. Und diejenigen, die die Revolution gemacht haben, waren nicht auf den Tag 1 danach vorbereitet. Und ich habe immer wieder mit denen ich also Tag und Nacht verbracht habe, gefragt, ja, was macht ihr denn anschließend? Politische Partei gründen, Bewegung gründen, Wahlen? Nein, also davon haben wir keine Ahnung, das überlassen wir andere. Mhm. Also insofern sind dann diese Aufstände gescheitert. Und es ging dieser Koalition aus junger gebildeter Mittelschicht, aus Muslimbrüdern, aus den Arbeitern der Staatsbetriebe, nicht um Demokratie, sondern es ging ihnen um Würde, gebt mir meine Würde zurück. Auch wieder das Individuum, gebt mir meine Würde zurück. Gebt mir Freiheit. Und das war einer der Schlachtrufe. Horria, die Freiheit. Oder ein anderer Ruf war, Yurid al-Sha'b Isqat an-Nizam, also das Volk will den Sturz des Regimes. Es ging aber nicht um Demokratie, sondern es war eine Zäsur. Und diese Proteste legten den Blick auf den Zustand der arabischen Welt frei. Und die Regime haben diese Wurzeln, diese Ursachen nicht beseitigt. Das heißt, der nächste Ausbruch von Protesten, die dann wahrscheinlich von Gewalt begleitet sein werden, ist nur eine Frage der Zeit.
Aber Sie meinen, das war letztlich die Zäsur, die in gewisser Hinsicht der große Bruch war, das große Beben angesichts der Entwicklung der letzten 100, 120 Jahre.
Über Jahrzehnte hat sich ja praktisch nichts verändert. Also Sie haben es ja vorhin erwähnt, Gaddafi hat seit 1969 geherrscht und dann 1970 die Assad-Dynastie. Über Jahrzehnte haben sie geherrscht, diese Diktatoren. Und wir haben uns an ihre Gesichter gewöhnt, wir konnten uns gar nichts mehr anderes vorstellen. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass wir nur auf die Oberfläche geschaut haben. Condoleezza Rice hat das 2005 in einer Rede, die damalige amerikanische Außenministerin, auf den Punkt gebracht, gesagt, wir wollten Stabilität auf Kosten der Demokratie und haben heute weder das eine noch das andere. Diese Proteste waren das Beben, das eben also diese Zerstörungsenergie, die wir heute haben, in Gang gesetzt hat.
Und damit zerfallen ja nicht nur die Staaten, sondern im Grunde genommen eine ganze regionale Ordnung.
Es zerfällt eine ganze regionale Ordnung. Die regionale Ordnung der arabischen Welt ist seit langem durch 4 Staaten definiert gewesen. Ägypten, das irrelevant geworden ist, weil es nur noch mit internen Problemen beschäftigt ist. Der Irak wurde spätestens 2003 aus der Geschichte verabschiedet. Syrien verabschiedet sich heute aus der Geschichte, bleibt Saudi-Arabien übrig. Mhm. Das heißt, also wir haben nur noch eine Ordnungsmacht in der Region und die sieht sich dem großen Feind Iran gegenüber. Iran, der Schutzmacht der schiitischen Muslime und Saudi-Arabien, der Schutzmacht der sunnitischen Muslime. Also wir haben mehrere Elemente, die zu diesem Zerfall der regionalen Ordnung führen. Der Zerfall der Staaten zunächst einmal, also ein Vakuum schafft. Dann zweitens der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, aber auch Konflikte innerhalb der arabischen Welt zwischen Saudi-Arabien und Katar beispielsweise. Wir sollten den Palästina-Konflikt nicht vergessen, der zwar nicht mehr so virulent ist, wie er in den ersten Jahrzehnten war, aber er bietet immer noch genügend Stoff für radikale externe Akteure, um in den Konflikt einzugreifen. Und hinzu kommt natürlich, dass diese Terrorideologie des dschihadistischen Salafismus weiter in der Region präsent ist und jederzeit reaktiviert werden kann. Denn der Islamische Staat ist zwar militärisch zerstört, die Ideologie ist aber weiter da und kann jederzeit wieder zurückkommen.
Wir haben ja dieses Jahr ein Gedenkjahr, nämlich vor 400 Jahren begann in Europa der 30-jährige Krieg. Das war ja ein Krieg zwischen Protestanten und Katholiken, aber auch ein Krieg um die Vormachtstellung in Europa. Und von verschiedenen Seiten, eben auch von Ihnen, auch in Ihrem Buch, wird ja dieser 30-jährige Krieg in Europa mit den heutigen Kriegen im Nahen Osten verglichen. Worin bestehen da Ähnlichkeiten?
Zunächst einmal von außen betrachtet, es ist jeweils ein Gewirr von Konflikten, die irgendwie zusammenhängen. Nationale Konflikte, regionale Konflikte, religiöse Emotionen kommen hinzu. Ich sehe, dass beide Kriege, der große Krieg heute in der arabischen Welt und der 30-jährige Krieg damals im Herzen Europas im 17. Jahrhundert, dass wir jeweils drei Konfliktebenen haben, die ineinander greifen. Zunächst der nationale Grundkonflikt, das Aufbegehren von Menschen gegen ihren Herrscher. Mhm. 1680 war es das Aufbegehren der protestantischen böhmischen Reichsstände gegen den katholischen habsburgischen Kaiser, was die Kettenreaktion ausgelöst hat. In der arabischen Welt sehen wir beispielsweise den Aufstand der syrischen Gesellschaft, die ausgeschlossen war vom Regime Assad. Das heißt also beides Mal der Wunsch nach einer Neuordnung im eigenen Land. Damals war Deutschland im Herzen Europas der gescheiterte Staat. Heute ist es Syrien. Es entsteht jeweils ein Vakuum. Und da kommt dann die zweite Konfliktebene, der Kampf um regionale Vorherrschaft, entweder in Europa damals oder heute im Nahen Osten. Das heißt, wir haben externe Mächte, die das Vakuum nutzen wollen, um den Hegemonialgegner zu eliminieren. Damals haben Schweden, Frankreich, Dänemark versucht, dem Habsburgerreich die Vormacht in Europa streitig zu machen. Und heute will Saudi-Arabien diese Kriege benutzen, um Iran, das vorgeprescht ist, das einen Korridor ins Mittelmeer geschaffen hat, zurückzudrängen. Und über das Ganze drüber gelagert wird der Krieg der Religionen, denn mit nichts lässt sich so vortrefflich mobilisieren wie mit Religion.
Nun stand ja am Ende des 30-jährigen Kriegs der Westfälische Frieden, und das war ja auch ein Religionsfrieden. Und es gibt ja auch heute sogar Forschungsprojekte und so weiter, die untersuchen, kann man nicht Elemente dieses Westfälischen Friedens auch auf die heutige Ordnung oder Unordnung in der arabischen Welt beziehen? Also könnte man da nicht auch irgendwann so in the long run quasi einen Westfälischen Frieden konstruieren? Nur, ich meine, beim Westfälischen Frieden war es ja so, dass sich Protestanten und Katholiken, sagen wir mal, gut 130 Jahre gestritten hatten. Und dann gab es auch irgendwie Frieden, mehr oder weniger Frieden jedenfalls zwischen den Konfessionen, während sich ja nun die Sunniten und die Schiiten seit, ich glaube, ungefähr 1300 Jahren streiten. Also schon von daher habe ich ja das Gefühl, dieser Konflikt ist viel, 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 viel tiefer. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wir brauchen eine neue Ordnung, weil seit 100, 150 Jahren da irgendwas entstanden ist, sondern im Grunde genommen sind das doch alles uralte Konflikte.
Dann hätten wir irgendwie schon eine Lösung gefunden. Ich glaube, niemand würde sich über den Westfälischen Frieden als ein Denkmodell Gedanken machen. Aber man suchen eben nach Lösungsmöglichkeiten. Und in der Tat, also dieser Konflikt, dieses Schisma in der islamischen Welt, fast 1400 Jahre alt, und es ist heute so lebendig, als ob es gestern geschehen wäre. Also wenn ich nach Kerbela gehe, wo ich schon ein paar Mal war, und also vor dem Jahrestag der Ermordung von Hussein erlebe, wie die schiitischen Muslime sich blutig geißeln, um sich in der Gegenwart dafür zu strafen, dass ihre Vorfahren damals im Jahr 680 nichts getan haben, nicht genügend getan haben, um Hussein zu retten. Dann sieht man also, welche Kraft in dieser Konfessionalisierung drinsteckt. Aber zurück zum Westfälischen Frieden. Also historische Prozesse lassen sich nicht übertragen. Der Westfälische Frieden mit Sicherheit keine Blaupause. Aber Geschichte lehrt uns, Fragen zu stellen, die damals gegolten haben und die heute gelten können. Also die Frage nach der Identität zum Beispiel, die Frage, wie können wir religiösen Frieden schaffen. Denn auch wenn damals sich Katholiken und Protestanten erst 130 Jahre lang beäugt, bekriegt haben und Religionsfrieden geschaffen worden ist, religiöse Toleranz hat es damit nicht gegeben. Die religiöse Toleranz ist ein Ergebnis erst der Aufklärung. Ja. Und das heißt also, wir können vom Westfälischen Frieden lernen, selbst wenn es konfessionellen Hass weitergibt, können innovative politische, diplomatische Lösungsansätze dafür sorgen, dass Vertrauen entsteht. Und das können wir vom Westfälischen Frieden lernen.
Aber Sie selber, Herr Hartmann, klingen ja auch nicht gerade optimistisch. Am Schluss schreiben Sie ja, zunächst werden die Dinge noch schlechter gehen. bis sie wieder besser werden. Also schreiben Sie in Ihrem Buch, das arabische Beben. Also es wird erstmal schlechter. Ich frage mich nur, woher wissen Sie denn überhaupt, dass es jemals besser werden wird?
Und wir hoffen natürlich alle. Denn wenn es in der arabischen Welt nicht gelingt, eine stabile Ordnung herbeizuführen, dann stehen uns weitere Flüchtlingswellen bevor. Und dann ist auch die Terrorideologie nicht auszurotten. Das heißt also, wir sind daran orientiert, in unserer Nachbarschaft eine stabile Ordnung zu haben. Nur also es gibt einige Zeitbomben, die ticken. Und selbst wenn diese Region heute normal funktionieren würde, eine stabile regionale Ordnung hätte, täte sie sich schwer, diese Herausforderungen zu bewältigen. Und eine der Herausforderungen ist die demografische Zeitbombe. Mhm. Heute hat die arabische Welt 414 Millionen Einwohner, die 22 Staaten der Arabischen Liga. Nach Projektionen der Vereinten Nationen soll das im Jahr 2015 676 Millionen sein. Und das bedeutet, Arbeitsplätze, Schulen, Wohnungen schaffen. Und schon heute platzt die Infrastruktur beispielsweise in Kairo aus allen Nähten. Das heißt also, die demografische Zeitbombe ist nur eines, aber auf der anderen Seite zweitens, die arabischen Volkswirtschaften sind, also bis auf die Golfstaaten, dysfunktional. Sie sind auf einen starken öffentlichen Sektor ausgerichtet. Allein in Ägypten drängen zurzeit aber über 800.000 junge Menschen jedes Jahr neu in den Arbeitsmarkt. Nur ein Bruchteil davon bekommt eine Arbeit und schon nur ein Bruchteil davon wiederum eine Arbeit, die ihren Ausbildungen entsprechen. Das heißt also, wir bauen da eine Bugwelle von Arbeitslosen auf und die Frage ist, wann explodiert dieser Kessel? Und hinzu kommt dann noch die ökologische Katastrophe, die dieser Region bevorsteht. Denn die arabische Welt verbraucht jedes Jahr 16% mehr Wasser, als erneuerbare Wasserquellen zur Verfügung stellen. Das heißt, irgendwann geht den Ländern das Wasser aus. Im Jemen ist es schon fast heute ausgegangen. In Sanaa muss man über 1000 Meter graben, um an Trinkwasser zu kommen.
Herr Herrmann, wir sind jetzt fast am Ende unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2 Kultur über die Konflikte in der arabisch-islamischen Welt. Sie beschreiben ja neben der alten arabischen Welt, und nennen Sie das ja auch die jungen Golfstaaten, also die Vereinigten Arabischen Emirate, diese Stämme mit Flaggen, so zitieren Sie, glaube ich, selber haben Sie das mal genannt. Ticken die anders? Gibt es da vielleicht Anlass zu ein bisschen Hoffnung?
Nun, diese kleinen Golfstaaten haben einen immensen Vorteil. Sie sind entstanden nach dem Ende der Kolonialzeit und ohne die Last der Geschichte, ohne die Last einer langen europäischen Präsenz oder ohne Last einer osmanischen Präsenz. Und sie sind entstanden ohne die Last von Ideologien. Das heißt also, die heutigen Herrscher sind Pragmatiker. Denen geht es um Good Governance. Und sie hatten auch das Glück, von großen Persönlichkeiten gegründet worden zu sein. Also einer meiner Favoriten ist der Gründer der Vereinigten Arabischen Republiken, Sheikh Zayed, der faktisch Analphabet war, der aber ein unglaubliches Gespür hatte für Gerechtigkeit und für das, was nötig ist, damit eine Gemeinschaft harmoniert. Er war noch ein junger Mann, da kamen die Leute von weit her zu ihm und haben gefragt, wir haben hier einen Streit zwischen zwei Stämmen oder zwischen zwei Personen und löse den mal. Und er hat immer Lösungen gefunden, die die Menschen akzeptiert haben, sodass sein Ruf stieg und hat dann ein Gefühl entwickelt, Fingerspitzengefühl für den Aufbau von Gemeinschaften. Und deswegen, als sein Bruder Schachbud 1966 also scheiterte, haben die Leute gesagt, also Zayed soll es machen, der führt uns in die Zukunft. Und er hat das Öl, die Vereinigten Arabischen Emirate sitzen auf 10% der Weltölvorkommen.
Damit sind sie aber auch furchtbar reich, unermesslich reich.
Aber sie haben das Geld anders genützt als Saddam Hussein, sie haben es anders genützt als Gaddafi. Sie haben es nicht gesteckt in Kriege, sondern sie haben es gesteckt in den Aufbau von Infrastruktur. Sie haben die Menschen teilhaben lassen am Wohlstand. Und deswegen identifizieren sich die Menschen dort mit ihren Systemen. Und diese Länder bieten Good Governance, die Dienstleistungen funktionieren. Also wenn ich mit Indern frage, wieso sie in Dubai leben, großen indischen Unternehmen in Dubai leben, obwohl ihre Geschäfte in Indien sind, dann sagen sie, ja, schau mal, also hier in Dubai funktioniert doch das Internet. Auf den Straßen komme ich vorwärts. Der Flughafen ist einer der besten in der Welt. Hier kann ich alles kaufen. Hier habe ich Unterhaltungsmöglichkeiten. Soll ich deswegen nach Indien rüberziehen? Also die Menschen sind mit dem, was dort geboten worden ist, wirklich zufrieden. Es ist die Erfolg Geschichte der arabischen Welt in den vergangenen 200 Jahren. Der niederländische Architekt und Architekturphilosoph Rem Koolhaas hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Dubai bedeutet für die Iraner Freiheit. Dubai bedeutet für die Inder Geschäftsmöglichkeiten. Und Dubai bedeutet für die Araber, dass Islam und Moderne zusammenpassen. Er hat nicht von uns Europäern gesprochen. Dubai ist nicht für uns Europäer, sondern Dubai ist die Verheißung für 1 Milliarde Menschen, dass es Wohlstand und Freiheit geben kann. Freiheit natürlich keine politische Freiheit, aber weitgehend gesellschaftliche, wirtschaftliche Freiheiten. Und wann immer ich herumgereist bin, beispielsweise im Irak, hatte ich eine Zeit lang Bodyguards und gefragt habe, wie wollt ihr, dass Irak eines Tages aussieht? Natürlich wie Dubai. Oder wenn ich durch die iranischen Provinzen gereist bin, wo wollt ihr eines Tages ausreisen? Natürlich nach Dubai. Oder wenn ich in Libyen irgendwie ein Kabel verloren habe für meine Gerätschaften, wo finde ich das? In der Dubai-Straße. Wieso Dubai-Straße? Ja, weißt du nicht, da findet man doch alles. Mein Dubai ist die, für die Araber die Verheißung, da ist Wohlstand möglich, da ist Freiheit möglich, gut, Governance möglich, das, was es in den anderen Staaten wie in Ägypten beispielsweise nicht gibt.
Herr Herrmann, wir sind am Ende. Ein, finde ich, spannendes Gespräch über ein allerdings bedrückendes Thema. Und Sie haben sich zum Schluss von Johann Sebastian Bach, das wohltemperierte Klavier, darin das Präludium C-Dur gewünscht mit Daniel Barenboim und haben dazu gesagt, das begleitet mich das ganze Leben.
Ich kann mir Schreiben nicht vorstellen ohne Bach.
Wir hören das jetzt, Herr Herrmann, und ich sage herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Und tschüss am Mikrofon, sagt Ingeborg Breuer.